control with critical vehicle function.
Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 92. Titel heutigen Episode ist Wissen und Expertise, wenn man so möchte, Teil 2, weil es gibt schon eine Episode zu diesem Titel und die werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Die heutige Episode ist ein bisschen, wie soll ich sagen, hemdsärmelig extemporiert. Ich habe keine genauen Notizen heute, sondern möchte ein bisschen vielleicht freier reden, auch in dem Sinne, weil ich über dieses Thema, über die Frage, was bedeutet Expertise in unserer Gesellschaft, in letzter Zeit viel nachdenke und auch fürs Buch recherchiere und so. Und ich möchte heute ein paar Gedanken einfach teilen, die so schon einen roten Faden haben, aber nicht so ganz durchdacht sind. Auch durchaus mit der Intention, dass vielleicht der eine oder andere mir Gedanken schreibt oder auch Kritikpunkte schreibt oder Beispiele nennt oder was auch immer in dem Kontext von Interesse sein könnte. Weil ich glaube, die Frage, was bedeutet Expertise in der Moderne, also in der modernen Gesellschaft, in der Gesellschaft, wo Technik und Gesellschaft, wo unser Leben mit Technik quasi sich überschneidet und quasi eine Einheit bildet, wir können ohne Technik nicht mehr überleben und haben eine Komplexität geschaffen, die die Frage erst recht stellt, was bedeutet Expertise in einem immer komplexer werdenden Kontext. Und genau, also wenn Sie hier einige Ideen oder Kritikpunkte haben, bitte E-Mail-Adresse von der Webseite suchen und mir schreiben. Was mich auch sehr beschäftigt, ist natürlich die Frage, die ich auch in der ersten Episode zum Thema Wissen und Expertise gebracht habe, ist, warum liegen eigentlich Experten so häufig falsch, im Besonderen mit Prognosen falsch? Ja? Das ist natürlich eine Problematik, eine große Problematik, aber nicht die einzige. Ja? Aber es ist eine große Problematik, weil wir natürlich als Gesellschaft zum Teil auf diesen Prognosen aufbauen. Und das ist dann natürlich ein Risiko, aber es ist, wie gesagt, nicht die einzige Problematik. Und das werden wir heute noch ein bisschen zu sprechen kommen. Vielleicht ein erster Gedanke. Ich glaube, Menschen, die sich als Intellektuelle bezeichnen, auch Wissenschaftler, haben sehr häufig eine hohe Fähigkeit, ja, hohe Kompetenz vielleicht auch in der Analyse von Dingen, also sich Dinge anzuschauen, Dinge in Teile zu teilen, zu segmentieren. Das ist der klassische Zugang der Wissenschaft, nicht? Ich versuche auf elementare Prinzipien zu reduzieren, ein komplexes System und dann die Teile zu verstehen. Heute sind wir halt in der Wissenschaft an einem Punkt angelangt, wo es immer wichtiger wird, auch das Ganze zu verstehen und nicht nur jetzt die Teile, wenn man so möchte. Und das bringt uns eben in immer größere, auch intellektuelle Herausforderungen. Was wir hier, glaube ich, lernen ist oder erkennen ist, dass die Fähigkeit oder die Kompetenz zur Analyse nicht dasselbe ist wie die Fähigkeit, Dinge in einem größeren Kontext zu verstehen und schon gar nicht vorherzusagen. Man könnte es auch anders sagen, Diagnose kann etwas sehr anderes sein als Heilung. Ja, mein Vater hat mir früher mal gesagt, man muss keine Eier legen können, um zu beurteilen, ob ein Ei faul ist oder gut schmeckt. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir sehr häufig sehen, auch bei Intellektuellen. Übrigens, was ist für mich die Definition von Intellektuellen? Ich übernehme da die Definition von Thomas Sowell, die ich sehr gut finde, nämlich Intellektuelle sind solche Menschen, wo das Ergebnis deren Arbeit im Wesentlichen ein geistiges ist. Also wo ich im Wesentlichen eine Theorie oder ein geistig immaterielles Ergebnis habe. Also zum Beispiel ein Buch, einen Artikel, eine Theorie, eine Prognose, solche Dinge. Ja? Aber nicht etwas, was ganz im engeren Sinne eine materielle Auswirkung auf die Welt. Ein Ingenieur zum Beispiel, der eine Kraftwerksturbine baut, ist also in dem Sinne dann nicht unbedingt ein Intellektueller, sondern eben ein Ingenieur beispielsweise. Und eben diese Tatsache, dass aus der Diagnose sich noch keine Heilung ableitet, scheint mir eine der eigentlich trivialen Erkenntnisse der Zeit zu sein, aber gleichzeitig eine, die offensichtlich sich in vielen Bereichen nicht wiedergespiegelt hat, weil wir leben es doch laufend, dass von Journalisten über Wissenschaftler, über Politiker und so weiter, manchmal durchaus korrekte Diagnosen gestellt werden, aber dann aus der Diagnose sofort folgt und wir wissen auch, was wir tun müssen, weil wir dieses und jenes diagnostiziert haben. Nein, ihr wisst in aller Regel nicht, was ihr tun müsst, nur weil ihr die Sache richtig diagnostiziert habt. Ich kann sehr leicht erkennen, unter Umständen auch als Laie, dass ein Haus knapp vor dem Einsturz steht, weil es im Erdgeschoss eine Gasexplosion gab und ich schaue mir das Haus an und ich sehe, da steht alles schief und alles und da bröckeln links und rechts die Wände. Und nur weil ich in der Lage bin zu erkennen, naja, und vielleicht auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, da sollte es besser niemand mehr hineingehen, ja, daraus folgt noch überhaupt nicht, dass ich, der keinerlei Ahnung von Bauingenieurwesen oder Architektur hat, daraus folgt überhaupt nicht, dass ich eine Ahnung habe, ob dieses Haus zu sanieren ist oder wie es zu sanieren ist und so weiter und so fort. Das heißt, der erste Teil ist die Fähigkeit zur Analyse. Daraus folgt noch nicht unbedingt eben dann die Fähigkeit des breiteren Verstehens oder gar der Vorhersage. Es gibt aber auch den gegenteiligen Aspekt, den ich ganz interessant finde, den Matt Riddle in seinem Buch über Innovation bringt. Die Links sind wie immer in den Shownotes. Matt Riddle beschreibt sozusagen über die Geschichte der Menschheitsentwicklung, besonders in Hinsicht auf technische Innovationen, dass wir über lange Zeiten der Menschheitsgeschichte, also er sagt dann irgendwann so im 19. Jahrhundert, beginnt sozusagen die Wissenschaft langsam die Expertise auch einzuholen, dass wir also über lange Zeiten der Menschheitsgeschichte in vielen Bereichen durchaus gute Expertise haben, auf die Definition komme ich dann nachher nochmal zurück, das heißt, wir in der Lage waren, Dinge in der Welt zu verändern, und weil das war die Expertise, die ich im vorigen, das war die Definition, die ich im vorigen, in der vorigen Episode genannt habe. Für mich ist Expertise die Fähigkeit, in der realen Welt ein Ergebnis herbeizuführen oder die reale Welt zu verändern in einer geplanten Weise und das auch vorhersagbar oder zumindest korrekt vorhersagen zu können. Das heißt, wenn ich korrekt das Wetter für morgen vorhersage, dann ist das Expertise. Wenn ich in der Lage bin, als Automechaniker einen bestimmten Schaden zu diagnostizieren und dann in der korrekten Weise vorherzusagen, wie er zu beheben ist und das auch zu beheben, dann ist das Expertise, in meiner Definition. Und wir hatten eben solche Expertise in der Menschheitsgeschichte über viele Jahrhunderte, Jahrtausende, und Matt Riddle bringt ein sehr schönes Beispiel, nämlich das des Aspirins. Also Aspirin ist ja Acetylsalicylsäure und die Acetylierung der Salicylsäure ist ein relativ neues Phänomen, ich glaube ungefähr um 1900 herum. Aber sozusagen die Wirksubstanz war die Salicylsäure und die Acetylierung hat meines Wissens nach etwas damit zu tun, dass die Acetylsalicylsäure etwas magenverträglich ist oder irgend sowas. Aber die Salicylsäure als Substanz ist bekannt seit langer, langer Zeit in der Menschheitsgeschichte. Die kann man, glaube ich, aus Rinde und so weiter extrahieren. Und wurde auch therapeutisch eingesetzt, nicht? Auch wie wir heute therapeutisch Aspirin einsetzen, also zum Beispiel für Kopfschmerzen und andere Arten von Schmerzen. Nur das Interessante ist, über den Großteil der Menschheitsgeschichte hatten wir zwar dieses operationale Wissen, also diese Expertise, dass man diese Substanz für bestimmte Dinge einsetzen kann, aber wir hatten kein Verständnis, wie und warum das wirkt. Dieses Verständnis ist dann erst im 20. Jahrhundert, ich glaube in den 1970er Jahren, müsste man nachschlagen, da gibt es einen Nobelpreis dafür, für die Untersuchung der Wirkungsweise der metabolischen im Körper, was weiß ich, wie Aspirin hier wirkt und so weiter. Und das heißt, diese theoretischen Grundlagen, die dann letztendlich auch wiederum einen Beitrag zur Expertise leisten, weil es natürlich damit auch hilft, dann besser zu verstehen, in welchen Fällen Aspirin hilft und so weiter und so fort. Jedenfalls dieses Verständnis, dieses Grundlagenverständnis ist tatsächlich erst eines, was sehr spät dann hier dazugekommen ist. Und das betrifft viele Dinge, die wir in der Praxis schon, sagen wir mal, vor dem 18. Jahrhundert konnten und die wir dann erst mit der Zeit dann auch wissenschaftlich dann begonnen haben, in einem fundamentaleren Sinne zu verstehen. Und insofern ist auch bis heute gilt das, nicht? Bis heute ist es oft so, die Idee, dass zuerst die Wissenschaft kommt und dann kommt die Praxis, das ist eine These, die bei weitem nicht stimmt. Das gibt es in Einzelfällen, aber in sehr vielen Fällen ist es auch so, dass von der Praxis heraus, von denen, die in der täglichen Praxis stehen und hier Dinge weiterentwickeln, dass die Dinge gemacht werden und die dann erst danach sozusagen untersucht werden. Ja, warum funktionieren die eigentlich, wie funktionieren die und so weiter. Und da sind wir in Wahrheit auch schon bei einem zweiten oder bei einem verwandten Thema angelangt. Da muss ich jetzt auf eine andere Seite meiner Notizen blättern, nämlich der Frage, wo steckt eigentlich in unserer Gesellschaft Expertise, Wissen und Expertise. Und das stammt auch aus Thomas Sowells Buch Intellectuals in Society. Wir haben sehr häufig hier einen Fehlschluss, dass man glaubt, das Wissen und die Expertise der Gesellschaft steckt in den Köpfen der Intellektuellen oder der Wissenschaftler, der Professoren oder der Oberärzte oder wer auch immer da sich sozusagen in diese geistige Elite jetzt einordnen möchte. Und dieser Fehlschluss kommt ganz gern daher, wenn man einen, sag ich mal, etwas hypernaiven Vergleich macht. Wenn ich sage, oh, ich nehme jetzt da den Herrn oder Frau Universitätsprofessor und dann vergleiche ich die Person mit einer zufällig aus der Bevölkerung herausgegriffenen anderen Person, dann stelle ich fest, ja, diese Herr, Frau Professor, haben besseres Wissen, tieferes Wissen über viele Dinge, also ergo folge ich, das Wissen der Gesellschaft steckt sozusagen in den Akademikern. Und ich glaube, die meisten von Ihnen werden schon festgestellt haben, wo hier der Fehlschluss steckt. Ne? Der Fehlschluss steckt natürlich in den reinen Quantitäten, nicht? Es gibt viel mehr Menschen natürlich, die nicht Universitätsprofessoren sind oder nicht zu dieser mehr oder weniger auch selbstdefinierten intellektuellen Elite zählen, sondern die in allen möglichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Strukturen stecken, vom schon genannten Installateur über zum Elektrotechniker oder Logistikexperten, Krankenschwester, Krankenpfleger, Therapeuten und so weiter und so fort. Das Wissen, das notwendig ist, um eine moderne Gesellschaft auf dem Stamm zu betreiben und weiterzuentwickeln, wenn man dieses Wissen sozusagen so mengentheoretisch ausbreitet, dann wird man feststellen, dass der absolute Großteil eben nicht in der Hand oder im Kopf sozusagen der intellektuellen Eliten steckt, sondern quasi verteilt ist in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. Und das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, wie mir scheint, weil man schwere Fehler macht, wie wir sie in vielen anderen Episoden schon gesehen haben. Wenn man schwere Fehler macht, wenn man glaubt, große Systeme in der Praxis umstellen zu können, nur weil eine Handvoll von Intellektuellen glaubt, etwas verstanden zu haben, damit sind wir wieder beim vorigen Teil, nur weil ich irgendwelche Aspekte verstanden habe, glaube ich dann, mir Extrapolationen zuzutrauen in die Zukunft und übersehe dabei eben mangels tatsächlicher Expertise im Feld, übersehe ich alle möglichen Seiteneffekte, Details, Abhängigkeiten und so weiter, an die ich nie gedacht hatte, weil ich da mit meiner Back on the Envelope, also weil ich da auf meiner Serviette drei Differentialgleichungen hingeschrieben habe, mich super schlau fühle, glaube ich, ist sozusagen die Welt der Energie, der Produktion, der Wirtschaft und sonst was jetzt hier reformieren zu können. Aber in Wahrheit verstehe ich überhaupt nicht, was sich in diesem System wirklich abspielt. Und das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, nicht? Auch hat auch durch eine praktische Komponente, über die ich nachgedacht habe. Da würde ich mich auch freuen, wie Sie das persönlich vielleicht erlebt haben. Denkt man zum Beispiel, Sie sind im Spital, Sie haben irgendein Problem und sind im Spital. Da ist es ja auch so, dass sehr häufig, wenn man so das gesellschaftliche Selbstverständnis auch der Akteure sieht, wird ja oft der Eindruck erweckt, ja, die Ärzte sind jetzt diejenigen, die eigentlich die Know-how-Träger im Spital sind, und wenn sie im Spital liegen mit einer bestimmten Erkrankung, dann machen sie genau das, was der Arzt sagt. Also, aber wenn Sie dann eigentlich zwischen den Zeilen lesen, und das ist mir im persönlichen Kontext immer wieder passiert, dann werden Sie feststellen, dass natürlich Ärzte, wenn sie qualifiziert sind, da Wissen und auch Expertise in bestimmten Bereichen haben, aber dass dieses gerne oft auch überschätzt wird. Denn man darf nicht vergessen, ein Arzt sieht einen Patienten vielleicht, was weiß ich, einmal am Tag oder unter Umständen sogar seltener, sieht irgendwelche Indikatoren, Untersuchungen, Diagnostik, Röntgen, was der Kuckuck. Aber die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital, denkt man an Therapeuten, Krankenschwestern und so weiter, die sehen unter Umständen den Patienten täglich, stundenlang, ja, und haben sehr häufig einen besseren Blick über die Gesamtsituation, als es von mir ist, der Herr Oberarzt, der hier einmal die Woche wichtig vorbeischneidet, nicht? Ich glaube, wir müssen uns hier ein bisschen davor hüten, ja, Expertise überzubewerten, nur weil sie von einer hochrangigeren Stelle kommt. Das wäre so vielleicht einmal der eine Aspekt. Und ich glaube, der Fehler, der halt gerne bei Intellektuellen gemacht wird, ist, dass wenn ich mir große Datenmengen anschaue, wenn ich mir in die Vergangenheit schaue, betrachte ich immer viele Einzelfälle und ich suche nach Mustern, nicht? Und das Suchen nach Mustern ist natürlich ein Mittel auch, das immer wieder zu Erfolg führt, aber das Suchen nach Mustern kann natürlich auch erheblich in die Irre führen, weil man kann sich auch natürlich auch in Mustern verlieren, die es tatsächlich gar nicht gibt. Damit möchte ich vielleicht zur Abrundung noch zu einem kleinen Modell kommen, weil ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn wir es in unserer Gesellschaft entscheiden müssen, wem wir wo, wann, sozusagen welche Entscheidungsmacht oder auch, es ist nicht nur Entscheidungsmacht, es ist auch Beurteilungsmacht und so weiter, zuordnen. Und das ist letztlich ja auch, wenn wir ehrlich sind, ja auch irgendwie eines der Motive der Demokratie, weil wenn wir wirklich zutiefst glauben würden, dass die essentielle Fähigkeit, die essentielle Erkenntnis in einer Gesellschaft in den Köpfen von 5% von Eliten liegen und alle anderen 90-95% irgendwie so Dummerl sind, die so durch die Welt laufen und dort sozusagen delegiert werden müssen, dann würde ja Demokratie überhaupt keinen Sinn machen, weil dann würde ich ja Entscheidungen nur von Dummköpfen treffen lassen. Aber ich glaube, genau das stimmt eben nicht. Ich glaube, in der Demokratie steckt schon ein sehr wahrer Kern drinnen, nämlich, dass viele Menschen eine breite Erfahrungswelt haben, eine breite Welt von Wissen haben und daher wahrscheinlich Entscheidungen, die demokratisch getroffen werden, auch wenn die natürlich fehlschlagen können aufgrund von allen möglichen Faktoren und Verzerrungen und dass Menschen irre geführt und alle möglichen Dinge können hier natürlich schiefgehen, aber summa summarum scheint es mir schon so zu sein, dass wir besser darin liegen, aus verschiedenen Gründen, nämlich hier in die Breite zu befragen und nicht nur in die Spitze. Okay, ich habe mir so ein Modell aufgezeichnet, wo ich versuche, gegenüberzustellen, was Wissen und was Expertise bedeuten, wie die beiden sich überschneiden. Ich stelle das einmal sozusagen zur Diskussion und beschreibe das Modell vielleicht einmal kurz. Okay? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein System mit zwei Achsen. Okay? Auf der X-Achse, also auf der horizontalen Achse, die von links nach rechts geht, würden wir sozusagen die Expertise auftragen. Also weiter rechts wäre höhere Expertise und weiter links wäre niedrigere Expertise. Und auf der Y-Achse, also der vertikalen, die von unten nach oben läuft, würden wir das Wissen auftragen. Also sagen, wenn wir etwas weit oben hätten, dann wäre das sozusagen ein Sachverhalt, über den eine bestimmte Person hohes Wissen hat. Okay? Und jetzt können wir uns das überlegen, nicht? Das könnte man sagen, es könnte es Dinge geben, die links unten liegen, wo wir zum Beispiel wenig Wissen und wenig Expertise haben. Und dann können Dinge rechts oben liegen, wo wir zum Beispiel relativ viel Wissen und relativ viel Expertise haben. Okay? Und jetzt möchte ich das anhand von ein paar Beispielen vielleicht illustrieren, warum ich glaube, ja, meine Vermutung jetzt oder meine Theorie, dass diese Idee eine gewisse Substanz hat. Ich fange mal mit einem etwas kuriosen Beispiel an. Ich weiß nicht, ob Sie den Österreicher Dieter Matschek kennen. Ich werde ihn auch dann in den Shownotes verlinken. Das ist eine ganz wirklich unterhaltsame Geschichte. Dieter Matschek war bei der Österreichischen Bahn Bediensteter und hat sich in seiner Freizeit immer für die griechische Helden- und Götterwelt interessiert und hat dann so, ich weiß jetzt nicht über welchen Zeitraum, aber durchaus längeren Zeitraum begonnen, so einen Stammbaum zu zeichnen, wo also quasi alle, ich weiß nicht, alle der Figuren, die also in der griechischen Helden, Epen und so weiter vorkommen, ich bin da kein Experte, aufgezeichnet werden, dieser Stammbaum, nicht? Das ist ein Riesenteil, suchen Sie das mal im Internet, beziehungsweise ich werde das auch verlinken. Das ist ein meterlanges, ausgedruckt oder gezeichnet, ein riesiges Teil, weil es da sehr, sehr viele Figuren gibt. Und das ist etwas, was zum Beispiel die akademischen Historiker oder Literaturwissenschaftler oder wer immer sich für dieses Thema interessiert, irgendwie nie gemacht haben, weil es offenbar sehr viel Aufwand ist und letztendlich sich für niemanden in dem Sinne ausgezahlt hat. Er hat das eben hobbymäßig gemacht und da scheint es aber sozusagen eine Referenz zu sein, die bestimmten ja, Wissenschaftlern in diesem Bereich der Literatur oder der Geschichte jetzt durchaus eine interessante und relevante Quelle sein können. Wie wäre das einzuordnen? Nicht? Also das ist offensichtlich etwas, was in dieser bestimmten Domäne ein nennenswertes Wissen ist, ja, weil hier wurde viel Wissen zusammengetragen und verknüpft und so weiter. Jetzt kann man fragen, ist das Expertise? Naja, ich würde jetzt das im Sinne der Expertise recht niedrig einordnen, weil ich habe gesagt, für mich ist Expertise etwas, was sozusagen einen Unterschied in der realen Welt macht und jetzt ohne den sagen Herrn Matschek da ist da zu unterschätzen oder ähnliches, aber der Stammbaum der griechischen Götter und sowas, ob man den weiß oder nicht weiß, macht es in unserer Welt wahrscheinlich keinen übermäßigen Unterschied. Wenn ich die Welt sehr eng fasse und sage, ich bin jemand, der mich mit dieser griechischen Antike beschäftigt, okay, dann ja, aber ich würde sozusagen da die Expertise eher am linken Rand einschätzen. Ich gebe ein anderes Beispiel. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal genannt habe, den Sohn des US-Präsidenten Calvin Coolidge. Calvin Coolidge war in den 1920er Jahren Präsident der Vereinigten Staaten und er hatte zwei Söhne. Einer davon war 16 und der andere etwas älter. Die beiden spielen also zur Zeit, wo Calvin Coolidge Präsident der Vereinigten Staaten war, spielen Tennis auf einem Tenniscourt im Weißen Haus. Und es passiert, was halt so bei einem Tennisspiel passiert. Der Junior mit 16 Jahren bekommt eine Blase am Fuß. Diese Blase infiziert sich leider. Staphylococcus aureus, ein relativ gängiger Keim. Der Sohn stirbt mit 16 Jahren. Und das ist jetzt natürlich eine tragische Geschichte. Warum ich das als Beispiel mal ganz gerne erzähle, weil man hier erkennen kann, dass in den 1920er Jahren und auch danach noch nicht einmal der Präsident der Vereinigten Staaten in der Lage war, seinen Sohn zu retten, der an einem nach heutigen Maßstäben vergleichsweise banalen Keim hier erkrankt ist oder sich hier infiziert hat. Die Situation hat sich dann eben dann mit dem Penicillin und mit den Antibiotika verändert. Und da können wir zum Beispiel eine Entwicklung sehen, nicht? Also diese Art der Infektion war sicherlich in den 1920er Jahren, da gab es sicherlich einiges an Wissen darüber. Wissen im Sinne von, dass es diese Infektionen gibt, dass es die Keime gibt und so weiter. Aber die Expertise hat sich sozusagen in engeren Grenzen gehalten, weil man konnte im Grunde nicht viel machen. Man hat vermutlich verschiedene Therapieansätze gehabt, aber die waren alle nicht besonders wirksam. Das heißt, man könnte sagen, wenn man jetzt die Zeit der 1920er, 30er Jahre hernimmt, dann ist das Wissen möglicherweise, dann würde sozusagen dieses Problem dieser bakteriellen Infektion würde quasi im Wissen so irgendwo mittelhoch stehen oder vielleicht sogar höher stehen, aber die Expertise wäre recht weit auf der linken Seite, weil man zu wenig weiß, zu wenig Handhabe hat, um sozusagen dieses Problem zu lösen. Aber dann mit der Entdeckung des Penicillins und Antibiotika auf einmal schiebt sie das Ganze sozusagen nach rechts, im Sinne von, wir können hier tatsächlich auch etwas Praxiswirksames machen. Wir haben plötzlich auch eine Menge an Expertise entwickelt in dem Bereich und können jetzt, heute würde in einem entwickelten Land eigentlich niemand mehr an einer solchen Infektion sterben. Allerdings, da sind wir wieder bei einem interessanten Punkt hier angelangt, wir wissen, dass ja Antibiotikaresistenzen zunehmen. Ich kenne mich jetzt in dem konkreten Bereich jetzt nicht aus, aber generell gesprochen nimmt die Resistenz auf Antibiotika zu. Das heißt, wir könnten auch hier sozusagen wiederum in eine Situation kommen, wo wir eine höhere Expertise in der Vergangenheit hatten, als wir sie jetzt haben, im Sinne von, wir können auf einmal nicht mehr so praxiswirksam eingreifen, weil wir aufgrund verschiedener Dinge, die jetzt hier zu weit gehen in der Episode, nicht mehr in der Lage sind, bestimmte Infektionen zu behandeln, möglicherweise, die wir vielleicht vor 10 Jahren noch behandeln könnten. Das könnte noch schlimmer werden, wenn also die Antibiotikaresistenzen zunehmen. Das heißt, diese Dinge, die Frage, wo in dieser Wissensexpertisegraf sich ein bestimmter Punkt befindet, ist also auch von den Entwicklungen abhängig und kann also in alle Richtungen sich bewegen. Das Beispiel von Aspirin habe ich schon gebracht. Nicht Aspirin würde sozusagen über den langen Zeitraum der Menschheitsgeschichte bei der Expertise eher auf der rechten Seite stehen, im Wissen aber sehr niedrig und dann eben mit den Erkenntnissen der modernen Medizin in den 20 Jahren steigt das Wissen zunehmend an, aber damit vermutlich auch die Expertise, also beides bewegt sich dann eher nach rechts oben sozusagen, weil ich ja durch das stärkere Wissen dann unter Umständen auch besser weiß, wie man dann das Aspirin auch im therapeutischen Alltag einsetzen kann. Ja? Und das können wir jetzt für viele Dinge machen. Wir können zum Beispiel, Musik ist ein ganz interessantes Beispiel. Nicht? Wie schaut es mit der Musik aus? Also Musik könnte man je nach Musiker dieses Knödel auf diesem Diagramm an allen möglichen Stellen stellen. Nicht? Es gibt wahrscheinlich Musikexperten, die in der Theorie wahnsinnig gut sind und die sehr, sehr genau wissen, wie, was weiß ich, Kompositionstheorie und alles Mögliche. Das heißt, die hätten vielleicht viel Wissen, aber schaffen es nicht, einen klaren Ton auf der Trompete oder am Klavier zu spielen. Ihre Praxiswirksamkeit, ihre Expertise, ihre musikalische in der Praxis wäre sehr niedrig. Auf der anderen Seite gibt es dieses klassische Zitat, wo man hervorragende Jazzmusiker gefragt hat, in den 60er, 70er Jahren, kannst du denn vom Blatt lesen, also kannst du Noten lesen und dann nach Noten spielen und die Frage, ob sie dazu in der Lage sind, haben dann Jazzmusiker beantwortet, ich kann nicht genug lesen, um meine Musik damit zu beschädigen. Also die These war dahinter, wenn ich meine Musik sozusagen kommt aus mir, kommt aus der Erfahrung, kommt aus der Praxis heraus und ich möchte gar nicht zu viel Theorie wissen, weil das würde sozusagen meinen musikalischen Ausdruck stören. Das kann man das für richtig oder falsch halten, wie auch immer, aber es ist sicherlich so, gerade im Jazzbereich, dass es viele Musiker gibt, die vom Hören lernen und ihr Instrument sozusagen aus praktischer Expertise heraus lernen, dass sie so tatsächlich in der Praxis, in der Band spielen können, die aber unter Umständen jetzt die musiktheoretischen Fragen nicht im Detail beantworten können. Und dann gibt es welche, die sozusagen vielleicht in der Praxis sich gut werden und dann die Theorie nachlernen und dann vielleicht dann dadurch wiederum als Musiker steigen oder wie auch immer. Also kurz gesagt, wir sehen, das kann je nach Individuum an unterschiedlichen Stellen sich befinden. Und diese Frage kann man in allen möglichen Bereichen, die für die heutige Welt auch wichtig sind, stellen. Denkt man die Klimaforschung zum Beispiel, nicht Klimaforschung, im moderneren Sinne gibt es vielleicht seit 40 Jahren oder irgend sowas in der Größenordnung. Und da würde ich auch sagen, es handelt sich um ein hochkomplexes System, im Besonderen, wenn man dann auch noch die gesellschaftlichen und ökonomischen Aspekte hier mit hineinnimmt. Unser Wissen war da sicherlich in den vergangenen Jahrzehnten eher moderat. Das Wissen über Klimasysteme steigt sicherlich sukzessive an. Ich würde sagen, wir haben heute wahrscheinlich ein moderates Wissen über diesen Fachbereich. Aber die Expertise, würde ich sagen, ist immer noch eher bescheiden, weil Expertise würde bedeuten, wir wissen relativ genau, wie bestimmte Sachverhalte sich verändern, wenn man da und dort eingreift, was passiert dann in Afrika, was passiert in Europa, was passiert dort und so weiter. Und da würde ich also sagen, da überschätzen viele die Expertise, die hier in dieser Wissenschaft steckt, bei Weitem. Wenn diese Wissenschaft kompetent betrieben wird, dann wird sukzessive natürlich das Wissen steigen und wenn sie auch mit Praktikern sozusagen verschnitten wird, dann wird auch die Expertise sukzessive steigen, wobei wahrscheinlich, das ist ein interessanter Aspekt hier, in komplexen Systemen die Expertise immer grundsätzlich begrenzt ist. Wir wissen es von der Meteorologie nicht. Wir haben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, muss man sagen, Meteorologie betrieben, mit einem sehr hohen Praxisbezug natürlich auch, weil von der Schifffahrt bis zum Flugverkehr und allem Möglichen auch ein hoher Wert in der Vorhersage des Wetters liegt. Und wir sind heute irgendwo angelangt, wo wir über, ja, man kann sagen, jahrhundertelange Erfahrung und vieles an auch an theoretischen Erwägungen, neuen Modellen und so weiter, wir in der Lage sind, über 1, 2, 3 Tage, vielleicht je nach Wetterlage auch ein bisschen länger, ganz passable Vorhersagen zu machen. Also das heißt, wir haben hier sukzessive Expertise aufgebaut, aber kein Meteorologe ist in der Lage, das Wetter einen Monat voraus auch nur irgendwie ansatzweise korrekt einzuschätzen, jenseits der klimatischen Geschichte, dass ich sage, es wird in Österreich im Juli keine -2 Grad haben, okay, also in einem ganz groben Bereich, nicht, aber eben nicht in einem Bereich, den man sozusagen als wetterrelevant bezeichnen könnte. Das heißt, in komplexen Systemen werden wir feststellen, dass Expertise immer limitiert ist, und das ist ja auch einer der wesentlichen Aspekte, die ich in anderen Folgen auch immer wieder gebracht habe, glaube ich, wo wir auch diese Bescheidenheit deutlich machen müssen, nicht? Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, was mir so durch den Kopf gegangen ist, weil ich mit Freunden darüber letztens diskutiert habe, nicht? Auch mit unterschiedlichen Zugang zu sehen, nicht? Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren, nämlich auch früher viel Segeln war, nicht? Habe ich den, also die Yachtsegellizenz gemacht für Theorie und Praxis, nicht? Und da lebt man nicht. Viele Österreicher sind hier auch im Mittelmeer als Skipper tätig und so weiter und fahren hier mit Segelbooten und so. Und da gibt es oft schlicht und ergreifend, das sind Leute, die das hobbymäßig machen, so wie ich vielleicht, die sich auch sehr stark mit der Theorie auseinandersetzt, durchaus ein hohes Wissen sich angeeignet haben. Aber wenn ich dann zum Beispiel, weil ich eben zu wenig Praxis habe, wenn ich dann eine Woche auf einer Segeljacht bin, dann miete ich mir oft einen kroatischen Skipper dazu. Und das sind oft Leute, die relativ wenig theoretische Fundierung haben, die aber über das Jahr monatelang auf dem Boot unterwegs sind und segeln. Und da sehen wir sozusagen einen völlig anderen Zugang, nicht? Bei mir war der Zugang eher von der Theorie, vom Wissen, und dann geht man aufs Boot und so weiter, und dann verschneidet sich das ein bisschen. Und dann segle ich einmal im Jahr oder sowas, nicht? Und der kroatische Skipper hat den geringeren Zugang vom Wissen, aber segelt seit Jugend an, Monate, jedes Jahr, hat also eine Top-Expertise. Ja, ich glaube, ich brauche Ihnen nicht weiter erzählen, worauf ich hinaus möchte, nicht? Sollten Sie jemals mit mir und einem kroatischen Skipper auf einem Segelboot sein und wir in einen schweren Sturm geraten, könnte ich Ihnen nur dringend empfehlen, auf das zu hören, was der kroatische Skipper sagt, und nicht auf das zu hören, was ich sage. Die Tatsache, dass ich in der Lage bin, den Sinussatz vielleicht darzustellen und damit zu erklären, wie man damit navigieren kann, und der kroatische Skipper vielleicht den Sinussatz nicht kennt, ist in der Praxis der sicheren Navigation und der sicheren Schiffsführung in den allermeisten Fällen irrelevant. Die Situation kann sich ändern, aber im Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel in der Lage wäre, jetzt selbst monatelang oder vielleicht mehrere Jahre monatelang zu segeln, und dann meine Praxis so gut wäre, dass ich dann vielleicht durch Praxis und den höheren Grad an Wissen dann möglicherweise dann besser werde. Aber wie gesagt, das sind wir wiederum dann bei dieser Überschneidung. Genau, also das wäre sozusagen meine hemdsärmelige Episode von heute, wo ich nochmal versucht habe, meine Gedanken ein bisschen zu sammeln zum Thema Expertise und Wissen. Resoniert das mit Ihnen oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Schreiben Sie mir, was Sie dazu denken, weil mir das auch durchaus weiterhelfen würde in den zukünftigen Überlegungen. Damit heute mal sozusagen mit der freihändigeren Episode wünsche ich einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Und wieder bis zum nächsten Mal.